Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Am 1. Februar 2020 schaute ein deutscher Tourist freundlich vom Balkon des Krankenhauses der kanarischen Insel La Gomera aus in die Kameras von Televisión Española. Er war der erste bestätigte Patient mit einer SARS-CoV-2-Infektion in Spanien. Der Mann hatte sich schon vor der Reise in Deutschland angesteckt. Der Krankheitsverlauf war milde. Damals hoffte man zu lange, die Ausbreitung unter Kontrolle halten zu können. Erst am 14. März verhängte die spanische Regierung einen harten Lockdown, der erst 2 Monate später enden sollte. Die Menschen durften ihre Wohnungen nur noch für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder für Arztbesuche verlassen. Während dieser Zeit öffneten die Spanier jeden Abend um 20 Uhr ihre Fenster. Sie klatschten Beifall für die Beschäftigten im Gesundheitssystem und sich selbst auch ein bisschen Mut zu. Willkommen zu den Gesichtern Europas. Spanien im Krisenmodus, zusammenrücken in Corona-Zeiten. Am Mikrofon ist Hans-Günther Kellner. In jenem Frühling 2020 besuchte ich die Markthalle von Vallecas. Das Zusammenrücken war allenthalben spürbar. Seither haben sich 8 Millionen Menschen in Spanien infiziert. Offiziellen Angaben zufolge sind 60.000 Menschen mit Covid-19 gestorben. Wie sieht es jetzt aus? Wie ist die Stimmung rund um die Marktstände?
Um ehrlich zu sein, sehe ich schwarz. Alles ist schlechter geworden. Vor allem im Vergleich zum ersten Lockdown. Die Leute sind entspannt, auch beim Einhalten der Kontaktbeschränkungen. Sie drängeln wieder genauso wie früher.
Die Bilanz der 26-jährigen Leticia Ruiz fällt nach fast einem Jahr der Pandemie in Madrid düster aus. Sie verkauft zusammen mit ihrem Vater Obst und Gemüse in der Markthalle von Vallecas. Während sie den Stand am Morgen für den großen Andrang vorbereitet, sagt sie:
Ich glaube, bis zum März werden wir wieder einen harten Lockdown erleben. Dann dürfen wir wieder nicht raus, aber auch das wird nichts bringen. Ich vertraue der Menschheit nicht mehr. Es liegt nur an uns, aber gerade deshalb glaube ich nicht, dass sich das gut entwickelt.
Die traurige Haltung erstaunt. Noch im Juni waren sie hier stolz auf die Solidarität im Viertel. Eine Bar im Markt bereitete die Speisen für die Armentafel zu. Die Menschen schienen Rücksicht aufeinander zu nehmen. Leticia zieht die graue Weste über ihre grünen Schürze zusammen und verschränkt die Arme. Ihr schießen Tränen in die Augen.
Ja, das stimmt. Die Menschen haben am Leben der anderen teilgehabt, sich nach dem Befinden der Angehörigen erkundigt. Aber das gibt es heute nicht mehr. Jeder lebt nur noch sein Leben. Die meisten kommen den Auflagen nach, viele verhalten sich aber auch verantwortungslos. Die Nähe vom letzten Jahr ist nicht mehr da. Es ist, als wären die Menschen dieser Situation überdrüssig. Un poco irresponsable, la verdad. O sea, ya
cercanía en ese sentido no, ya es cansancio de esta situación. Domingo, Leticias Vater, wirft einen Blick auf die Tochter. Womöglich missfällt es ihm, dass sie so offen spricht. Immerhin geht es auch um die Kundschaft. Aber er sagt nichts. Und Leticia ist ohnehin nicht zu bremsen.
Ich verstehe, dass sich die Leute langweilen. Ich bin es auch satt. Ich kenne nur noch die Arbeit und meine Wohnung. Ich sehe niemanden, nicht mal die Leute aus der Familie. Und wir sind viele. Keine Geburtstagsfeier, nicht mal an Weihnachten waren wir zusammen. Und dann siehst du, dass es anderen völlig egal ist und dass sie dich infizieren könnten. Ich komme hier und auf dem Großmarkt ja mit so vielen Menschen in Kontakt. Das macht einfach wütend. Al día nos juntamos con muchísimas personas. Es verdad que
da rabia. Unterdessen zerteilt Geflügelverkäuferin Gemma Esteban in ihrem Stand Hähnchen. Während des harten Lockdowns seien viele neue Kunden zu ihr gekommen, weil sie die Supermärkte gescheut hätten. Sie habe sich sehr bemüht, alle zufriedenzustellen. So einen Bringservice habe sie mit den übrigen Verkäufern organisiert. Damals fand sie, am Ende werde die Gesellschaft gestärkt aus der Pandemie hervorgehen. Heute ist auch sie verärgert.
Alle haben den Bediensteten im Gesundheitssystem applaudiert. Jetzt stehen sie eng zusammen in den Kneipen. Diese dritte Welle, die wir jetzt erleben mit den vielen Kranken und Toten, ist das Ergebnis der Weihnachtsfeiern, weil weder Distanz gehalten noch Masken getragen wurden. Und statt im kleinen Kreis hat man wie immer mit 20 Leuten gefeiert. Das ist einfach respektlos. Nein, ich glaube nicht, dass wir besser geworden sind.
Gemma erzählt von ihren Kollegen, dem Schinkenverkäufer, dessen Eltern in der Pandemie gestorben sind, aber auch von den Ärztinnen, Pflegern, Reinigungskräften des Stadtteilkrankenhauses unter ihren Kunden. In der ersten Welle seien alle sehr nervös gewesen, wie geköpfte Hühner, sagt die Geflügelhändlerin in bildhafter Sprache. Die Lage habe sich später entspannt, doch nun seien die Krankenhäuser wieder überlastet. Sie kann nicht verstehen, wie manche Menschen Falschmeldungen über leere Krankenhäuser glauben können.
Diese Leute sollten mal ein Krankenhaus besuchen und sich das ansehen. Und alle, die gegen die Regeln verstoßen, würde ich mit harten Strafen belegen. Oder am besten zu gemeinnützigen Arbeiten verurteilen. Wie kann man ignorieren, dass jeden Tag Hunderte sterben? Sie sollten sich die Realität einfach mal ansehen.
Nach einem Jahr Pandemie ist die Stimmung auf dem Markt angespannt. Nur Käseverkäufer Oskar ist zuversichtlich.
Die erste Welle hat uns sehr hart getroffen. Mit 900 Toten jeden Tag. In anderen Ländern war das anders. Ich denke, hier sind sich die Leute schon des Risikos bewusst. Ältere Kunden kommen überhaupt nicht mehr. Für die kaufen ihre Kinder ein. Sicher, es gibt auch andere Fälle. Aber im Großen und Ganzen passen wir, die einfachen Leute, besser auf uns auf als die Behörden.
Die Verwaltung müsse zum Beispiel mehr Busse und U-Bahnen einsetzen. In Stoßzeiten seien sie völlig überfüllt. Das Risiko, sich dort anzustecken, sei groß, meint der Käseverkäufer. Er hofft, dass schon im Mai auch jüngere Menschen geimpft werden und die Spanier dann wieder einen normalen Sommer erleben könnten. Aber auch bei ihm ist der anfängliche Optimismus, das Gefühl des Zusammenrückens der Gesellschaft in der ersten Welle, die Hoffnung, dass das anhält, dieser Optimismus ist geschwunden. Am Ende werde Spanien dasselbe Land sein wie vorher, sagt er und ergänzt selbstkritisch. Der Mensch lernt nicht dazu, zumindest nicht in Spanien.
¿Os acordáis? El mundo cambió mucho. Y Cuando digo que el mundo cambió mucho, no lo digo por decir. Lo digo en serio, que de pronto el mundo se volvió loco, muy loco, perdido, ¿os acordáis? Fue todo tan repentino. Todas las cosas del mundo de pronto cambiaron de sitio. ¿Os acordáis? Todos estábamos perdidos. Ese día todos amanecimos en países distintos, paisajes inauditos, lugares remotos, y qué insignificantes somos. No cambiaron las cosas de sitio con nosotros dentro. ¿Os acordáis? Hubo confusión e histeria. Parecía mentira, nadie lo comprendía. Éramos como hormiguitas cuya cabecita no explica el pie que las pisa. Somos tan pequeñitas, eso no se entendía. ¿Os acordáis? Berlín estaba en la China.
Der plötzliche Wintereinbruch war fast wie eine Pause von der Pandemie. Denn nach 2 Tagen ununterbrochener Schneefälle schien die Sonne. Wir holten unsere Kleidung für die Ausflüge in die verschneiten Berge aus dem Schrank und fotografierten beim Spaziergang die verschneite Stadt. Anschließend gelöste Stimmung draußen vor der Kneipe El Rincón, die viele Familien aufsuchten. Das Glas Wermut kühlten wir im Schnee. Aber auch die Innenbereiche der Bars und Restaurants sind weiterhin unter Auflagen geöffnet. Freunde erzählten davon, wie schwierig es an Weihnachten war, einen Platz in einem Restaurant zu bekommen. Andere schütteln angesichts der Infektionsgefahr in geschlossenen Räumen den Kopf. Aber was sollen die Wirte auch machen? 11 Uhr am Morgen in El Rincón. Wirt Manuel Kadar, im Viertel Manu genannt, bereitet seiner Frau Micaela, bekannt als Mika, das Frühstück zu. Milchkaffee und getoastetes Baguette mit Olivenöl. Mika taucht seit einiger Zeit etwas später als sonst in der Bar auf und hat dafür einen guten Grund.
Ja, wir werden ein zweites Kind bekommen. Im August, so Gott will. Im August steigt die große Party. Ich bin im 3. Monat. Das wird schon. Wir schlagen uns durch.
Sagt die kleine Frau fröhlich. Dabei hat sie mal wieder nicht gut geschlafen.
Naja, wir werden jetzt ein bisschen mehr Unruhe haben mit dem neuen Kind. Aber gut, wir müssen einfach weiterarbeiten, solange das Virus uns lässt,
kommentiert der kräftige Manu, als er aus der Küche kommt und seiner Frau den Kaffee auf einen Tisch am Fenster stellt. Die beiden Rumänen leben seit 15 Jahren in Madrid. Die Kneipe haben sie seit 3 Jahren. Im Mai, als alle nicht lebenswichtigen Geschäfte geschlossen waren, war die Stimmung hier trauriger. Doch dann kam der Sommer, Manu stellte viele Tische auf den Platz vor der Bar, so viele wie möglich, denn die Abstandsregeln ließen nicht alles zu. Aber der Erfolg war groß, wenn auch nur für diesen Moment.
Ja, es ist gut gelaufen, aber wir haben mit dem Lockdown 2 unserer besten Monate verloren, den April und den Mai, wenn das Wetter schon gut ist und wir draußen Tische aufstellen können. Dann sind viele Leute in den Urlaub gefahren. Mit den Einnahmen aus dem Sommer müssen wir im Winterjahr über die Runden kommen. Naja, es lief gut, aber es hätte besser laufen können. Besser könnte es immer laufen.
Manu verschwindet wieder in der Küche. Er ist jetzt für das Mittagsmenü zuständig. Wie üblich 3 Vor- und 3 Hauptspeisen. Mika beißt in ihr Toastbrot und verrät, was es geben wird.
Linsen, einen Salat mit Ziegenkäse und Toast mit Schinken zu Salmorejo. Und dann haben wir heute Hähnchenkeulen, Schweinefilet in Pfeffersoße und frittierte Sardellen mit Salat.
Zwar sind in Madrid, anders als in vielen anderen spanischen Regionen, auch die Innenbereiche der Gaststätten jetzt wieder geöffnet, doch nur für die Hälfte der sonst zugelassenen Anzahl an Gästen und auch nur noch bis 21 Uhr. Für größere Restaurants mag das noch rentabel sein, doch in Manuels und Mikas kleiner Kneipe dürfen damit kaum 20 Personen Platz nehmen. Hinzu kommt:
Mit der Pandemie kommen die Mütter nicht mehr zum Frühstück, nachdem sie ihre Kinder in die Schule gebracht haben. Die Lehrer kommen auch nicht mehr. Viele haben auch kein Geld in der Tasche. Wir verkaufen nur noch wenig Mittagessen.
No hay tantos, la verdad que
Aber die beiden haben ihren festen Kundenstamm. Sie seien eine kleine Familie, meint Mika. Man könnte auch von einer Filterblase sprechen. Man kennt sich gut und vertraut einander.
Das sind sehr verantwortungsbewusste Leute. Vor einigen Wochen riefen sie uns an und sagten, dass sie jetzt 2 Wochen nicht kommen können, weil einer von ihnen Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Sie seien zwar schon selbst negativ getestet worden, würden aber natürlich die Quarantäneregeln einhalten. Am Ende waren sie alle negativ. Die Leute sind schon sehr verantwortungsbewusst.
Dennoch ist es höchst umstritten, dass in Madrid die Innenbereiche der Gaststätten geöffnet sind. Die Regionalregierung liegt wegen ihrer für viele Experten zu laxen Kontaktbeschränkungen im Dauerstreit mit der spanischen Zentralregierung. Manu nervt die Debatte.
Neulich zeigten sie im Fernsehen eine Straßenumfrage. Sie fragten die Leute, was sie machen würden, wenn die Kneipen schließen. Sie antworteten, dass sie sich dann eben zu Hause versammeln. Das wäre doch noch viel schlimmer. Hier kann die Polizei kontrollieren, wie viele wir hier sind. Und um 21 Uhr müssen wir sowieso schließen. In den Wohnungen kann sie das nicht. Dort bleiben die Leute dann tagelang.
Ein Paketbote kommt herein. Denn im El Rincón wird nicht nur Frühstück und Mittagessen serviert, es ist auch eine Art inoffizielles Postamt für die umliegenden Wohnhäuser. Manu quittiert den Empfang.
Neulich haben wir ein Video von einer Frau gesehen, die in Barcelona in die Notaufnahme kam. Da waren gerade mal 4 Personen. Und die Medien sagen, die Krankenhäuser stehen vor dem Kollaps. Da wird viel gelogen, viel manipuliert. Keine Ahnung, ob das alles halb so schlimm ist oder alles noch viel schlimmer. Aber die Wahrheit erfahren wir nicht.
Auch die Todeszahlen hält der Gastwirt für übertrieben. Dabei sind viele Krankenhäuser in Spanien völlig überlastet. Manus Wahrnehmung lässt sich durch Zahlen nicht belegen. Aber sicher spricht auch die Angst aus ihm. Denn wenn die Kneipen ganz schließen müssten, was viele fordern, würde ihm nur ein Kurzarbeitergeld in Höhe von rund 700 Euro monatlich zustehen. Damit könnte er nicht mal die fixen Kosten für die Kneipe zahlen, geschweige denn die Wohnungsmiete, den Kredit, den er aufnehmen musste. Und nun ist auch noch ein 2. Kind unterwegs. Stimmt es, fragt er, dass in Deutschland den Gastronomen 75% ihres Umsatzes aus dem Vorjahr bezahlt wird? Er wäre auch mit weniger zufrieden.
Es würde mir reichen, wenn ich meine Ausgaben decken könnte. Nicht nur ich, das würden wohl 99% der Wirte sagen. Aber wenn sie uns nichts zahlen wollen, dann sollen sie uns wenigstens öffnen und arbeiten lassen, damit wir unser Brot für unsere Familien verdienen können.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
La vida no ha hecho más que empezar. Así la veas, guardando distancia en un supermercado o de guardia en un hospital, la vida no ha hecho más que empezar.
Das Leben hat erst begonnen. von José María Sonta. Übersetzung Hans-Günther Kellner. So siehst du es. Abstand haltend im Supermarkt oder auf Wache im Krankenhaus. Das Leben hat erst begonnen. Das Leben verschmilzt dich mit der Würde, mit dem Wasser, mit der Musik. Es taucht dich ein bis zur Hüfte. Es entkleidet dich. Das Leben schmuggelt dich über die Grenze. Es schärft deine Zähne, weil es Gegner gibt, die dich nur verstehen, wenn du sie beißt. Wir werden belagert, aber wir werden uns mit der Liebe und unseren eigenen Bruchstücken bewaffnen. Zu dieser Stunde wird irgendein Tier bluten müssen, und damit du verschont bleibst, blutet das Leben für dich. Die Pest wird nicht gewinnen. Sogar die Toten helfen uns, Barrikaden zu errichten, mit ihren gläsernen Seelen. Denn das Leben hat erst begonnen.
Es gibt wohl kaum ein größeres Bild für soziale Not. Menschen stehen in Madrid um kostenlose Lebensmittel an, um Brot, Reis, Linsen in Dosen, viel Milch für Familien mit Kindern. Im ersten harten Lockdown haben zahlreiche Nachbarschaftsvereinigungen solche Ausgabestellen für Lebensmittel organisiert. Die Solidarität war beeindruckend. Inzwischen gibt auch das Sozialamt Lebensmittelkarten aus, doch die langen Schlangen der Armut, wie sie in den Medien genannt werden, sind nicht aus dem Stadtbild verschwunden. Das Hilfswerk Oxfam Intermon hat ausgerechnet, dass heute 23% der Spanier von sogenannter relativer Armut oder extremer Armut betroffen sind. Das sind 1 Million Menschen mehr als vor der Pandemie. Diese Armut soll nicht chronisch werden. Das hat sich das Rote Kreuz zum Ziel gesetzt. Anna Blanco verhilft Menschen zu Jobs, jedenfalls versucht sie es. Mit der Pandemie ein nahezu aussichtsloses Unterfangen. Sie wartet auf mich vor dem Gebäude des Hilfswerks im Madrider Vorort, Alcorcón.
Junge Frauen mit Kindern haben es besonders schwer. Einwanderinnen haben oft kein soziales Netz. Ihre Eltern, die sich um die Kinder kümmern könnten, leben ja in der Heimat. Jetzt noch die Pandemie. Die Arbeitssuche ist sehr kompliziert geworden. Sie sind alleine mit den Kindern, unterstützen sie bei den Hausaufgaben.
Lenny González pflichtet ihr bei. Sie nimmt an einem Langzeitprogramm zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt teil.
Und im März, als die Pandemie losging, hatten die Schulen ja geschlossen. Wir konnten keine Arbeit suchen. Wir hatten den Fernunterricht mit der Schule. Das hat alles sehr schwer gemacht.
Die beiden betreten den zweckmäßigen Betonbau. Die Sozialarbeiterin geht in ihr Büro. Lenny González öffnet in einem Besprechungszimmer ein Fenster und setzt sich. Ihre soziale Situation ist außerordentlich prekär. Doch hinter ihrer Maske blicken ihre Augen fröhlich.
Meine Tochter, sie heißt Nashla, ist 6 Jahre alt und geht in die erste Klasse. Sie ist sehr intelligent. Sie hat Freude an den Zahlen. Sie liest auch gerne, aber am meisten gefällt ihr die Mathematik.
Der Stolz ist der 41-Jährigen deutlich anzusehen. Der Vater hat Tochter und Kind schon vor Jahren alleine gelassen. Sie setzt alles daran, dass Nashla von der Not nichts mitbekommt. Vor 17 Jahren kam sie aus der Dominikanischen Republik. Längst hat sie auch die spanische Staatsbürgerschaft. Normalerweise wollen Einwanderer ihre Familie in der Heimat unterstützen. Aber bei ihr ist es umgekehrt.
Als ich zum ersten Mal in dieses Gebäude kam, habe ich geheult. Ich war traurig und fühlte mich einsam. Ich wollte arbeiten, aber ich bekam nicht mal eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Es kam einfach alles zusammen. Ich konnte die Wohnung monatelang nicht bezahlen. Der Vater meiner Tochter zahlt nichts. So musste ich meine Eltern bitten, mir zu helfen, die Vermieterin um Geduld bitten. Aber sie hat mir auch geholfen.
Y bueno, que también ella me ha echado mucho la mano. 396 Euro Sozialhilfe bekommt Lenny González monatlich von der Madrider Regionalregierung. Und nach langer Wartezeit ist ihr endlich die neue staatliche Sozialhilfe gewährt worden, die Spaniens Regierung zu Beginn der Pandemie für Menschen ohne Einkommen eingeführt hat. Allerdings streicht ihr Madrids Sozialamt im Gegenzug nun seine Leistungen. Am Ende hat Lenny González damit gerade mal 73 Euro mehr in der Tasche, zu wenig bei 400 Euro Kaltmiete, mit einem schulpflichtigen Kind und wenig Aussicht auf Arbeit. So hilft ihr das Rote Kreuz mit Lebensmittelkarten für den Supermarkt, Kleidung, Schulmaterial und gelegentlich auch mit der Miete.
Naja, ich kann jetzt kein Geld verschwenden. Ich muss mir eben gut überlegen, wofür ich das Geld ausgebe, was ich zum Frühstück, Essen oder Abendbrot zubereite. Das ist nicht leicht, aber am Ende klappt es immer irgendwie.
Lenny González weiß, es könnte sie noch schlimmer treffen und erzählt von einer peruanischen Nachbarin.
Sie lebt mit vielen anderen Verwandten zusammen, Brüdern, Onkel und Tanten, Cousins. Ein paar sind arbeitslos, andere arbeiten. Ihr Sohn infizierte sich und weil es in der kleinen Wohnung schlicht unmöglich ist, eine Quarantäne einzuhalten, haben sich nach und nach alle angesteckt. Es ist eben nicht das Gleiche, wenn 7 Leute in einer kleinen Wohnung leben, als wenn jeder einen Raum für sich hat. Es ist einfach kompliziert.
Beim Roten Kreuz hätten sie zuerst ihr Selbstwertgefühl aufgebaut. Später habe sie gelernt, sich in Vorstellungsgesprächen zu präsentieren. Sogar eine kleine pädagogische Ausbildung hat Lenny González gemacht. Damit kann sie zum Beispiel Kinder im Schulbus begleiten, im Pausenhof oder im Speisesaal einer Schule beaufsichtigen. Doch mit der Pandemie ist der Arbeitsmarkt zusammengebrochen. Aber auch wenn die Infektionszahlen wieder neue Rekordstände erreichen und die Kontaktbeschränkungen weiter verstärkt werden, will sie optimistisch in die Zukunft blicken.
Die nächsten Monate werden sicher hart werden. Aber vielleicht bessert sich die Situation ja auch. Man muss die Dinge immer positiv sehen. Die Gastronomie ist praktisch zu, aber vielleicht finde ich etwas im Einzelhandel, Apotheken oder in der Logistik. Und wenn nicht, bilde ich mich eben fort und bessere meinen Lebenslauf damit auf.
Auf dem Vorplatz des Roten Kreuzes weht weiterhin ein heftiger Wind. Dennoch begleitet Sozialarbeiterin Anna Blanco Lenny González mit nach draußen. Sie zieht sich eine dicke Jacke des Roten Kreuzes über. In vielen Bereichen sei der Arbeitsmarkt aussichtslos, sagt sie, und zieht sich den Reißverschluss hoch. Ganz aussichtslos sei die Lage aber nicht.
Mit der Pandemie gibt es auch Branchen, die jetzt Arbeitskräfte suchen, die Logistik zum Beispiel. Allerdings mit zeitlich kurz befristeten Verträgen, manchmal nur für Stunden. Aber nach und nach kommst du in den Markt mit einem Job, noch einem Job und noch einem Job.
Und damit hofft Lenny, auch längerfristigere Arbeiten zu finden. Ganz beiseite wischen kann Sozialarbeiterin Anna Blanco die Sorgen jedoch nicht.
Jedes Jahr stelle ich ein Ziel auf, gemeinsam mit unseren Nutzerinnen. Im Januar letzten Jahres hatten wir uns einiges vorgenommen und dann kam im März die Pandemie. Jetzt stellen wir wieder Ziele auf und wenn das Virus wieder so hart zuschlägt, steht dann wieder alles still?
Maratones de deporte en casa y bizcochos por videollamada. El colegio y la universidad, teletrabajas en pijama y desde el sofá. Mascarilla para ir al metro. Que hay un bicho muy raro suelto. Coronavirus, ¿eso de qué va? Tú estás en medio de una pandemia mundial. Sin noches de fiesta, sin ir en avión. Supermercados sin leche y arroz. Los hospitales están a full. El higienizante, lo más cool. Hay ovnis por el cielo. En cuarentena el planeta entero. Al balcón para ver qué pasa. No sabemos si el mundo se acaba. Y cuando parecía que venía la tercera guerra mundial,
Solo era Anonymous volviendo a la red social. Con Kanye West por presidente me miró y la miré. Aunque hay días que no salga el sol, al menos puedo bailar en TikTok. 2020 vino fuerte, pandemias y desastres mundiales. Tú solo quieres que acabe. 2020 no es para siempre, pandemias y desastres mundiales. Ahora somos más fuertes que antes. Para pa, para pa, pa. Para pa, para pa, pa. Para pa, para pa, pa. Esto se queda grabado.
Die Pest kommt, um dich zu holen, aber das Leben hält Wache. Du wirst nicht in die Falle gehen. Es wird dich nicht zurücklassen. Wenn du fällst, kehrt es zu dir zurück. Das Einzige, was es erwartet, ist, dass du die Fahne des Lebens hochhältst. Liebes, wir haben Ausgangssperre, aber dieser Tropfen, der vom Grunde der Antarktis flüstert, heißt Frühling. Wir kennen alle jemanden, der nicht mehr da ist. Wir kennen alle jemanden, der deinen Platz eingenommen hat, und trotzdem, das Leben hat erst begonnen. Das Leben verschanzt sich auf deinem Balkon und es beruft dich ein. Du hast nicht einmal Zeit zu lernen, wie man stirbt, weil die Pest ihre Zähne schon an der nächsten Ecke zeigt. Du bist ein Gipfel, den das Leben erklimmt, während du mit der Wimper zuckst. Schaut es nach dir.
Das Gesundheitszentrum in Villa de Vallecas ist ein großer, nüchterner Bau aus grauem Zement. Hier praktizieren die Familien- und Kinderärzte des Arbeiterviertels, auch Elena Flores. Als sie mir im Mai zum ersten Mal von ihrer Arbeit berichtete, merkte man ihr den Stress in jedem Satz an.
Zum Glück habe ich nicht viele Patienten verloren. Ich hatte Glück, aber wofür wir Familienärzte keinen Trost finden, es gibt kaum eine Zeit, in der nicht nur in den Intensivstationen entschieden werden musste, wer rein darf und wer nicht. In den Krankenhäusern ist das normal, das passiert nicht nur in Zeiten einer Epidemie, aber auch wir, die Familienärzte, mussten Patienten beim Sterben begleiten, ihnen dabei zu helfen.
No, pero ya se me pasa.
Es geht schon wieder. Ach, entschuldige bitte.
Ay, lo siento.
Nicht nur die Versorgung in den Krankenhäusern war vor dem Sommer zusammengebrochen. Ihre Freundin Patricia Esteban praktiziert in einem Gesundheitszentrum in Puente de Vallecas, ein paar Metrostationen weiter im Norden des Stadtteils. Ihr Viertel geriet im August mit immer höheren Rekordinzidenzen in die Schlagzeilen. Damals erklärte sie mir:
La tormenta perfecta es gente que tiene trabajos manuales.
Hier kommen viele Umstände zusammen. Hier leben Reinigungskräfte, Köchinnen, Pfleger, die fast alle in überfüllten U-Bahnen und Bussen zur Arbeit fahren. Oft leben mehrere Familien zusammen. Diese Leute haben kaum Möglichkeiten, sich zu isolieren.
En caso de contagio no hay mucho espacio para aislarse.
Mehr als 100 Patienten hatte Patricia damals pro Tag. Jetzt, im Winter des neuen Jahres, sitzen die beiden Frauen etwas entspannter nebeneinander als noch im Sommer. Die dicken Winterjacken behalten sie an. Draußen auf dem Balkon verdecken Schneemassen einen Teil der Glasfassade. Beide Ärztinnen betreuen ihre Patienten weiterhin meist nur telefonisch. Man will Ansteckungen in den Warteräumen verhindern. Und außerdem sind es immer noch zu viele, findet Patricia.
Yo tengo una reducción de jornada, a temporadas cubierta, a temporadas sin cubrir.
Ich habe eigentlich eine halbe Stelle, aber nicht immer übernimmt eine zweite Kollegin Patienten. Schon im Januar letzten Jahres hatte ich 50 Patienten täglich. Die sitzen dann alle vor mir, einer nach dem anderen. An manchen Tagen bin ich heulend nach Hause gelaufen. Manchmal denke ich, ich wechsle den Beruf oder ich suche mir ein anderes Fachgebiet. So wie es gegenwärtig ist, ist es unerträglich.
Nach dem ersten Lockdown zwischen März und Mai war von einer personellen Stärkung der familienärztlichen Versorgung die Rede, von der Bedeutung der Kontaktnachverfolgung. Doch all dies sei in der Region Madrid ausgeblieben. Im Grunde hätten sich Politik und Gesellschaft an die steilen Fieberkurven über Neuinfektionen gewöhnt und auch an die Todesfälle.
Efectivamente que lo saben, si es lo que dice Patricia.
Die Politik kennt die Zahlen und kann damit offenbar leben. Und die Gesellschaft auch.
Lo asumen y la sociedad también lo ha asumido.
Porque no hay una asociación de muertos por COVID. Sin embargo, la hostelería sí.
Die Toten hätten eben keinen Interessenverband, dafür aber die Gastronomie, wirft Patricia mit einem traurigen Lächeln ein. Das Leid hat sie zynisch gemacht.
Pero hay otra cosa que se llama la conciencia personal.
Ein Politiker kann viele Vorschriften machen und Dinge erlauben. Die Leute haben aber doch auch ihr Gewissen. Wenn mir die Politik erlaubt, mich mit 6 Menschen zu treffen, würde ich es trotzdem nicht machen. Viele Leute halten hingegen auch Treffen mit 12 für legitim, wenn nur 6 erlaubt sind. Wir erleben eine extreme Polarisierung. Es gibt Menschen, die sich kaum aus der Wohnung trauen und andere, die sich sagen, nach mir die Sintflut.
Für Elena ist das besonders schmerzhaft. Sie hat schon in der ersten Welle ihren Vater verloren. Sie konnte ihm nicht helfen und weil die Krankenhäuser überfüllt waren, begleitete sie ihn selbst in den Tod. Die Erinnerung schmerzt noch immer. Patricia tröstet sie, es sei ja erst ein halbes Jahr vergangen.
Bueno, es que es muy pronto, Elena. Es que no son ni 6 meses. Es que no, no,
entonces, sobre todo al principio...
Manchen Patienten geht es sehr schlecht. Viele haben einen Angehörigen verloren. Anfangs musste ich mich in manchen Gesprächen erst mal sammeln. Jetzt ist die Trauer nicht mehr so präsent. Wir passen uns an alles, an die Pandemie, an diesen Schneesturm oder an den Dinosaurier, von dem gerade alle reden, dass er nächste Woche Madrid besucht.
Como dicen al dinosaurio que vendrá el lunes por Madrid.
Wir haben jetzt die dritte Welle. Alles passiert so rasend schnell, immer viel Zeit, nie ist mal alles erledigt. Und zu Hause habe ich meine Familie, meinen Bruder. Also vollkommen überwunden habe ich den Verlust meines Vaters noch nicht.
Nicht nur ihre Seele ist verletzt. Einer aktuellen Untersuchung unter Beschäftigten im spanischen Gesundheitssystem zufolge würden fast die Hälfte einen Psychologen oder Psychiater benötigen, berichtet Patricia.
45% haben Angstzustände, Depressionen oder ein posttraumatisches Stresssyndrom. 3,5% haben daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. In der Gesamtbevölkerung sind das 0,7%. Das ist barbarisch.
Der Frust kam nicht erst mit der Pandemie. Schon in den Jahren der Finanzkrise wurde am Personal und an der Ausstattung der Gesundheitszentren gespart. Einsparungen an der falschen Stelle, meint Elena, denn damit komme die Prävention, die Vermeidung von Krankheiten, zu kurz.
Du diagnostikierst einen Senior mit einer Diabetes, mit 40 Jahren.
Diabetes kann bei einem 40-Jährigen über die Jahre zu Herzproblemen führen, zur Blindheit, zum Nierenversagen. Wir Familienärzte können das vermeiden, zusammen mit dem Patienten. Die Spezialisten kommen erst ins Spiel, wenn die Krankheit fortgeschritten ist. Dann muss so ein Patient zur Dialyse, zum Augenarzt, zum Kardiologen. Ich will, dass das nicht nötig wird und dass der Patient nicht nur alt wird, sondern eine gute Lebensqualität hat. Dafür braucht man Familienärzte.
Statt in neues Personal wurde hingegen in ein neues, umstrittenes Pandemie-Krankenhaus investiert. Es hat 135 Millionen Euro gekostet, mehr als doppelt so viel als geplant. Patricia kommentiert:
Ich würde gerne mit denen sprechen, die am Ruder sind. Hören sie uns nicht? Wollen sie uns nicht hören? Dürfen sie nicht das machen, was sinnvoll wäre? Oder ist ihnen einfach alles egal? Wer trifft die Entscheidungen? Auf welcher Grundlage?
No sé quién toma las decisiones, ni en base a qué. Me gustaría saberlo.
Yo creo que es una se trata de que no escuchan.
Ich denke, sie hören.
Oyen, pero no escuchan.
Aber sie hören nicht zu.
Eine Woche nach dem Treffen der beiden Freundinnen im Gesundheitszentrum meldet sich Patricia noch einmal per Sprachnachricht. Die dritte Welle trifft jetzt, im späten Januar, auch ihr Viertel erneut hart.
In
einer Woche hat sich die Inzidenz in unserem Gesundheitszentrum verdoppelt. Wir sind jetzt bei 700 Infizierten pro 100.000 Einwohner in 14 Tagen. Das lässt sich ohne weitere harte Kontaktbeschränkungen nicht aufhalten. Das entwickelt sich sehr schnell und sehr schlecht.
Se caen nuestros cielos cuando se tuerce la voz, cuando los pies se clavan al suelo, tú te acercas veloz, cuando los milagros se hacen esperar, cuando se arrastra el aliento. La esperanza quiere abandonar, tú no recoges atento. Cuando los miedos nos miran de frente, cuando las caricias son en vano, cuando el camino plano se hace pendiente, tú siempre alargas la mano. Medicine woman, medicine man, a pie de calle, nunca abandona, siempre delante, aquí está.
Selbst Joggen war im harten Lockdown Spaniens verboten. An Schwimmen war schon gar nicht zu denken, alle städtischen Sportstätten waren geschlossen. Für Marisa Martin Martinez war es besonders schlimm. Wir kennen uns aus der Schwimmgruppe im Stadtteilbad, das sie bereits seit 30 Jahren besucht. Schwimmen ist für Marisa Flucht aus dem Alltag, eine Ablenkung von der Arbeitslosigkeit, die sie schon lange plagt. In der ersten Phase starb auch noch ihr Vater mit Covid-19. Erst im Sommer ging es bergauf. Die Inzidenzwerte fielen so, dass die Stadt die Freibäder öffnete. Für Marisa die richtige Therapie. Und in Madrid sind die heißen Sommertage mit Temperaturen jenseits der 30 Grad ohne Besuche im Freibad sowieso kaum zu ertragen.
Uf, es que para mí nadar es de las cosas mejores de la vida. Nadar y bailar.
Oh ja, Schwimmen ist für mich das Beste im Leben. Und Tanzen. Ich schwimme seit 30 Jahren. Im Winter in der Gruppe im Hallenbad, im Sommer hier im Freibad. An diesem Tag fühlte ich mich, als wäre ich im Himmel, zwischen den Wolken. Die Sonne schien, das Wasser war warm. Schwimmen ist für mich wie Fliegen. Mein Vater trieb gar keinen Sport. Und manchmal, wenn es draußen regnete und ich ins Hallenbad ging, sagte er, Mädchen, du bist doch verrückt, bei diesem Wetter willst du schwimmen gehen?
Chica, de verdad, ¿eh? Cuando siempre que me iba a natación me decían, tú estás loca. Con la que está cayendo te vas a nadar.
Doch im August stiegen die Inzidenzwerte wieder, die Bäder schlossen erneut. Das Schwimmen ist heute wie eine ferne Erinnerung. Stattdessen stapft Marisa nun durch den tiefen Schnee in ihrem Viertel. Sie ist auf dem Weg zum Park des Cerro Pío, der hoch über der Stadt liegt.
Por eso me vine aquí a vivir porque comenté que mi yaya la concedieron un
Ich kam nach Vallecas, weil meine Oma einen Kiosk des Blindenhilfswerkes Once im Boulevard bekam. Er hieß Der Schatz von Vallecas.
El tesoro de Vallecas.
Das war vor 56 Jahren. Marisa war da ein Jahr alt. Ihre Großeltern waren beide blind. Sie mussten betteln, bis sie mit dem Kiosk des Blindenhilfswerks Geld verdienen konnten. Lange Zeit lebte die Familie zusammen in einer Wohnung, Großeltern, Eltern und Marisa mit ihren Geschwistern. Bis die Großeltern starben, die Kinder heirateten und Marisas Vater mit einer schweren Parkinson-Erkrankung ins Pflegeheim eingeliefert wurde. Schon in der ersten Welle der Pandemie infizierte er sich dort.
Murió el 6 de abril y yo creo que no sé qué día de marzo nos dijeron que yo no se podía entrar.
Er starb am 6. April. Wir durften ihn schon seit Mitte März nicht mehr sehen. Niemand durfte die Altenheime betreten. Meine Mutter verstand das nicht. Sie besuchte ihn ja sonst täglich. Am 5. April riefen sie uns aus dem Heim an. Sie sagten uns, dass es ihm sehr schlecht gehe. Und einen Tag später sagten sie meiner Schwester, dass er gestorben sei.
Marisa setzt sich auf eine Bank im Park hoch über der schneebedeckten Stadt. Die Aussicht ist berühmt. Als ihr Vater starb, verbaten die Corona-Maßnahmen solche Ausflüge. So war auch ein Besuch bei der Mutter undenkbar. Die Geschwister beschlossen, ihr nichts vom Tod ihres Mannes zu sagen. Sie erfuhr erst Wochen später davon.
Das war sehr traurig. Ich zog einen Schutzanzug an, um sie wenigstens umarmen zu können. Und natürlich eine Maske und eine Schutzbrille. Klar, ich muss in so einem Moment doch meine Mutter umarmen, die ihren Mann verloren hat, mit dem sie zusammen war, seit sie 13 Jahre alt war. Es war sehr schmerzhaft. Sie hat immer nur gesagt, er war ganz allein, ganz allein.
Auf diese Weise, in Einsamkeit, ohne Begleitung der Angehörigen, sind Zehntausende gestorben. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, untersagen die meisten Pflegeheime und Krankenhäuser die Besuche der Familien. Marisa fiel mit dem Tod ihres Vaters in eine tiefe Depression.
Ich dachte nur noch, wie wohl seine letzten Tage waren. Ich nahm Schlaftabletten, weil ich sonst verrückt geworden wäre. Ich habe stark abgenommen. Ich wollte nichts mehr essen. Das war alles so merkwürdig. Wir haben keine Vorstellung, was uns hier gerade passiert. Andere haben ja sogar Vater und Mutter verloren.
Marisa, die früher Schneiderkurse geleitet hatte, fand immer seltener Arbeit. Sie ist jenseits der 50, hat kaum eine Ausbildung. Das verringerte ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Immer weiter sank ihr Selbstwertgefühl. Doch dann fasste sie einen Entschluss.
Ich wollte immer den Schulabschluss nachholen. In der letzten Zeit wurde es immer schwieriger mit der Arbeit. Und jetzt mit der Pandemie gibt es erst recht nichts zu tun. Meine Schwester riet mir, etwas zu machen, was mir Freude bereiten könnte. Da meldete ich mich bei der Erwachsenenbildung an, aber ohne große Lust.
Vor der Mathematik hatte sie besonders große Angst.
Dann merkte ich aber, dass es gut läuft. Ich habe auch zu Hause viele Übungen gemacht. Wir haben noch eine ältere Frau im Kurs. Die ist weit über 60 Jahre alt. Sonst sind sie alle so zwischen 20 und 30. Mit jedem Tag macht es mir mehr Spaß. Mit der Infektionsgefahr ist natürlich alles sehr schwierig. Wir sind nur halb so viele im Unterricht, aber nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich eine 9 in Mathematik bekommen könnte.
Nach dem spanischen System auf der Skala von 0 bis 10, also die zweitbeste Note. Marisa blickt fröhlich über die Stadt, die dem Park zu Füßen liegt. Von einem der Hügel fahren Kinder mit ihren Schlitten hinab. Sie hat ihre tiefe Trauer überwunden. Die Pandemie scheint in diesem Augenblick weit weg zu sein.
Ah, bueno, no, no ha pasado. A ver.
Nein, 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 es ist nicht vorbei. Aber meine Traurigkeit ist weg. Ich habe jetzt ein Ziel. Ich gehe zur Schule. Eine Freundin sagte mir, ich soll wieder ins Schwimmbad gehen. Aber davor habe ich Angst. Ja, die Pandemie ist noch da. Ich hoffe, irgendwann ist auch das vorbei.
Liebes, lass nicht los, wir kommen zurück. Infiziere dich nicht.
Amor, no te sueltes. Volveremos. No te infectes.
Liebes, sie machen uns Druck. Ich muss mich auf dich stützen.
Amor, nos están apretando. Necesito apoyarme en ti.
Liebes, sie machen uns fertig. Die Sonne applaudiert dir. Du bist auf dem schärfsten Bergkamm und du hältst es aus.
Amor, Nos están machacando. El sol te da un aplauso. Estás en el filo más feroz y estás aguantando.
Ich erkenne dich an deinem Blick hinter der Maske, ohne dich im Schützengraben zu ergeben, der die Kinder verteidigt. Ich erkenne dich, wenn du von einem Balkon zum nächsten singst, wie du deine Hand immer länger machst, bis sie die Sonne putzt. Ich erkenne dich, wie du Wasser aus dem Boot schöpfst, in der Flut bis zum Horizont ruderst.
Llegará el día en el que nos quitemos las mascarillas y nos besaremos.
Es kommt der Tag, an dem wir die Masken abnehmen und uns küssen.
Volverás a ser semilla, volveré a ser irrigación. Y los abrazos serán nuestra distancia social.
Du wirst wieder Samen sein, ich werde Wasser sein. Und die Umarmungen werden unsere Abstandsregel sein. Weil, Liebes, glaub mir, das Leben hat erst begonnen.
Porque amor, créeme, la vida no ha hecho más que empezar.
Fast eine Stunde Radio über die Pandemie in Spanien mit Menschen von der Straße, Unbekannte, manche auch aus meinem persönlichen Umfeld. Sie sind nicht alle einer Meinung, aber jeder hat doch seine Ansichten und Emotionen relativ gelassen vorgetragen. Die starke Polarisierung, von der aus den Parlamenten berichtet wird, habe ich in den Gesprächen weniger wahrgenommen. Das erstaunt.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré.
Das waren die Gesichter Europas, Spanien im Krisenmodus, zusammenrücken in Corona-Zeiten. Musik und Regie Simonetta Dibbern, Ton und Technik Jens Müller. Die Literaturauszüge stammten aus dem Gedicht Das Leben hat erst begonnen von José María Zonta, herausgegeben in der Anthologie A Poema Abierto von der Universität von Salamanca und gelesen von Carlos Lobo. Die Redaktion der Sendung hatte Ursula Welter. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Hans-Günter Kellner.